Herzlich willkommen bei Meinungsmache. Bei Meinungsmache schauen wir uns jeden Tag die aktuellen Nachrichten an und arbeiten sie für euch auf, aus vertrauenswürdigen Quellen. Also viel Spaß mit den aktuellen Nachrichten.
Ciao. Wir haben heute den 12. Die Republikaner werden nervös. Nach der TV-Debatte bezeichnet Trump sich als Sieger. Viele Parteimitglieder sehen das anders. Einige kritisieren seinen Auftritt öffentlich. Am Mittwoch schien Donald Trump plötzlich einen neuen Fan zu haben. Joe Biden. Der US-Präsident trug in Pennsylvania auf einmal ein rotes Käppi. Trump 2024 stand drauf. Danke für die Unterstützung, Joe, postete Trumps Wahlkampfteam sogleich ein Beweisfoto. Zitat: Kamala hat in der gestrigen Debatte so schlecht abgeschnitten, dass Joe Biden gerade einen Trump-Hut aufgesetzt hat. Aber Biden führte nur eine überparteiliche Gedenkveranstaltung an und revanchierte sich bei einem echten Trump-Anhänger, dem er einen Biden-Kopfbedeckung überreicht hatte. Als Geste, wie er seine Presseabteilung erklärte. Es war der 11. September, der 23. Jahrestag der Terroranschläge. Biden versucht Shanksville, wo damals die gekaperte Maschine von United Flug 93 abgestürzt war. Und nein, Kamala Harris hatte in der Debatte am Dienstag nicht schlecht abgeschnitten. Im Gegensatz zu Trump. Mehr als 57 Millionen Menschen wurden am Abend zuvor Zeuge, wie die Demokratin Harris das erste und womöglich auch das letzte TV-Duell der gegenwärtigen Präsidentschaftskandidatur für sich entschied. Ihr Gegner sah das erwartungsgemäß öffentlich anders. Auch vereinzelte Sympathisanten wollten den Reinfall ihres Favoriten partout nicht zur Kenntnis nehmen. Aber das ändert ja wenig am Gesamteindruck. Und noch dazu begegnet der Verlierer der Siegerin tags darauf gleich nochmal. Das Wiedersehen ereignete sich in New York, Ground Zero, aus Anlass einer Feierstunde für die Opfer der Terroranschläge. Wieder schütteln sich die Hände, diesmal sogar einen Augenblick länger als auf der Bühne in Philadelphia. Diesmal ging es nicht um diesen erbitterten Streit um die Macht, sondern um die gemeinsame Erinnerung an die Toten und Verletzten der Tragödie von 9/11, die Amerika bis heute prägt. Da standen sie alle zusammen, Biden, Harris, Trump und dessen Mitstreiter J.D. Vance. Für ein paar Momente war der Wahlkampf unterbrochen, überwölbt von diesem historischen Angriff. Zitat: An diesem Tag vor 23 Jahren glaubten die Terroristen, sie könnten unseren Willen brechen und uns Knie zwingen, sagte Biden. Sie haben sich geirrt. Sie werden sich immer irren. In den dunkelsten aller Stunden haben wir Licht gefunden. Und im Angesichts der Angst kamen wir zusammen, um unser Land zu verteidigen und um einander zu helfen. Ja, und andere Länder zu überfallen und deren Öl zu nehmen. Da stand jetzt nicht in dem Artikel, aber ich wollte es noch hinzufügen. Aber kurz davor und danach wurde schon wieder um die Deutungshoheit gerungen, 9 Wochen vor der Wahl. Trump meint, er habe die Debatte haushoch gewonnen und sei so gut wie nie gewesen. Doch er verkündet ja auch wie gehabt, dass er die Wahl 2020 gewonnen habe, obwohl ihn seine Rivalin live darauf hinwies. Zitat: Donald Trump wurde von 81 Millionen Menschen gefeuert. Das sollten wir uns klar machen. Harris, sehr beherzter TV-Auftritt gegen Trump, sagen mehr Zuschauer als Bidens Desaster Ende Juni und ungefähr so viele wie Trumps Debatte mit Hillary Clinton 2016 und Barack Obamas Begegnung mit Mitt Romney 2012. Das Team Harris ist auf den Geschmack gekommen und hätte gerne eine Fortsetzung, ehe am 5. November gewählt wird. Trumps Entourage ahnt, dass das eventuell wieder schief gehen könnte und will vorläufig keine zweite Debatte. Das kann sich aber noch ändern. Die Moderatoren von ABC waren ihm und seinen Leuten sehr unangenehm, weil sie ihm mit Faktenchecks sofort widersprachen, als Trump fantasierte. Diese dämlichen linken Faktenchecks. Demokraten würden Babys nach der Geburt töten und Immigranten würden in einem Ort in Ohio Hunde und Katzen verspeisen. Er meint geflüchtete Haitianer, was ihm auch offizielle Beschwerden aus Haiti einbringt. Das Land ist genug geplagt. Jenseits seiner Blase bekam Trump insgesamt miserable Kritiken. Eine Umfrage von CNN zum Beispiel erklärte Harris mit 63-37% zur Siegerin der Gesprächsrunde. Vor allem das Thema Abtreibung sei ein Knockout gewesen für Trump, meinte auf ehemals Twitter der einzige Obama-Berater David Axelrod. Zitat: Eines aus den Angeln gehobene Möchtegern-Autokrat und eine Kandidatin, die sich um das amerikanische Volk und Amerikas Rolle in der Welt sorgt, schrieb im selben Netzwerk Anthony Scaramucci, der mal Trumps Medienmann war. Zitat: Harris lässt Trump wie eine Witzfigur aussehen. Was er auch ist, postete der vormalige Abgeordnete Adam Kissinger, republikanischer Harris-Wähler. Die meisten Republikaner im Amt machen nach wie vor Stimmung für Trump, der in Umfragen weiterhin nur knapp zurückliegt. Der Parteivorsitzende Michael Wadley wirft Harris vor, sie habe Trump angegriffen, um nicht, Zitat, über ihre gescheiterte Bilanz zu sprechen müssen. Doch Kollegen werden allmählich nervös. Manche äußern ihre Bedenken anonym, andere offen. Der republikanische Senator Lindsey Graham nannte die Debatte eine verpasste Gelegenheit. Er hatte die Chance, alles darzulegen. Und dann war da auch noch Robert F. Kennedy Jr., Trumps neuester Verbündeter. Er findet Trump inhaltlich besser. Wie sollte es anders sein? Aber Trump habe diese Geschichte nicht erzählt. Vizepräsidentin Harris, sagte Kennedy bei Fox News, hat die Debatte eindeutig gewonnen, was ihre Präsentation, ihren Schliff, ihre Organisation und ihre Vorbereitung angeht. Ja, zum Glück auch. Zum Glück auch, denn das Ganze ist immer noch sehr, sehr knapp und wir werden am 5. November sicherlich kein Landslide-Victory von irgendeiner Seite sehen, sondern es wird sehr, sehr eng und im besten Fall verliert Donald Trump, was im schlimmsten Fall wieder bedeutet, dass es im schlimmsten Fall wieder mal ein Kapitol gestürmt wird und Leute sterben müssen. Ich bereite mich mehr oder weniger bereits darauf vor. Ich wünschte, ich würde das sagen. Ich bereite mich mental darauf vor, dass Donald Trump, wenn er seine Wahl verliert, dazu aufruft, die Regierung zu stürzen. Bundestag mit den Beratungen zum Sicherheitspaket. Nach dem Anschlag von Solingen hat die Regierung mehrere sicherheitspolitische Maßnahmen vorgestellt. Nun berät der Bundestag. Innenministerin Nancy Faeser bekräftigt die Vorhaben. Der Union gehen die Vorschläge nicht weit genug. Der Bundestag hat erstmals über ein Asyl- und Sicherheitspaket beraten, das die Regierung nach dem mutmaßlich islamistischen Messeanschlag von Solingen vorgelegt hatte. Aus der Gewalttat müssen die notwendigen Konsequenzen gezogen werden, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Zitat, das werden wir mit dem heutigen Gesetzpaket tun. Dieses erfülle, Zitat, das fundamentale Versprechen eines demokratischen Staats für Freiheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Die Ministerin betont, Zitat, wir dürfen und wir werden nicht zulassen, dass diese Versprechen infrage gestellt oder durch extremistische Gewalttäter missbraucht werden. Faeser stellt aber zugleich klar, dass es hundertprozentige Sicherheit in einem freien, offenen Staat nicht geben könne. In den beiden eingebrachten Gesetzesentwürfen der Bundesregierung sind drei Säulen enthalten. Zum einen sollen Sozialleistungen für ausreisepflichtige Asylbewerber gekürzt und mitunter sogar komplett gestrichen werden. Zweitens sollen die Befugnisse der Sicherheitsbehörden im Kampf gegen den radikalisierenden Islamismus gestärkt werden, vor allem bei Ermittlungen im Internet. Und drittens soll das Waffenrecht mit Blick auf Messer verschärft werden. Wenn die Gesetze im Bundestag in zweiter und dritter Lesung beschlossen werden, ist noch unklar. Teile des Paketes müssen noch vom Bundesrat verabschiedet werden. Die umstrittene Frage von Grenzkontrollen und Zurückweisung von Asylbewerbern wird in den Vorlagen nicht behandelt. Ein Vorstoß der Unionsparteien für umfassende Zurückweisung von Schutzsuchenden an allen deutschen Landesgrenzen wurde von der Mehrheit der Ampelkoalition zu weiteren Beratungen in die Ausschüsse verwiesen. Gemeinsame Gespräche von Union und Regierung über die Migrationspolitik waren diese Woche gescheitert. CDU-Chef Friedrich Merz hatte dabei umfassende Zurückweisungen von Geflüchteten an der Grenze gefordert. Auch von Asylbewerbern. Die Regierung hat rechtliche Bedenken und verwies auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Well, Zitat, wir hatten sehr gute Gespräche, sagt die Innenministerin an die Union gerichtet. Und fügt hinzu, Zitat, die Tür ist jederzeit offen. Die Gespräche hätten jedoch offenbart, dass nicht wieder widergespiegelt, was der bei Herrn Merz im Drehbuch gestanden hätte. Maßnahmen müssten rechtlich möglich und tatsächlich umsetzbar sein, betont Faeser. Wenn sie nicht durchsetzbar sind, machen wir den Menschen etwas vor. Die beiden eingebrachten Gesetzesentwürfe enthielten, Zitat, viele vernünftige Maßnahmen, die wir durchaus unterstützen können, sagt Unionsparlamentsgeschäftsführer Thorsten Frey im Anschluss in Faesers Rede. Die Union werde deshalb konstruktiv begleiten. Frey betonte, Zitat, wir haben ein Interesse, dass die Teile, die wirklich für mehr Sicherheit in Deutschland sorgen, zügig durchs Parlament gehen. Der Unionspolitiker spart aber zugleich auch nicht an Kritik. Im Gesetzespaket stehe, Zitat, viel Wichtiges drin, aber wichtig ist eben auch, was fehlt. Notwendig sei es, Zitat, die illegale Migration nach Deutschland möglichst zu stoppen, sagte Frey weiter. Dafür seien Zurückweisungen an der Grenze das einzig probate Mittel, Zitat Ende. Gleichzeitig machte CDU-Chef Friedrich Merz der Ampelregierung ein neues Angebot. Er schlage vor, Zurückweisungen ab dem 1. Oktober 3 Monate lang vorzunehmen, sagte der Oppositionsführer der Funke Mediengruppe. Dies hätte eine Signalwirkung und würde den Zustrom nach Deutschland in kürzester Zeit stark reduzieren. Nach den 3 Monaten ziehen wir dann Bilanz. Die Bundesregierung werde vielleicht dann erkennen, dass dies der richtige Weg sei. Unterdessen wurde bekannt, dass Faeser in einem Schreiben an die EU-Kommission die Ausweitung der Kontrollen auf allen deutschen Grenzen mit Migration und Sicherheitslage gerechtfertigt hat. Die Ressourcen von Bund und Ländern zur Aufnahme von Versorgung von Geflüchteten seien nahezu erschöpft und stießen an die Grenze des Leistbaren, schrieb Faeser dazu. Eine Überforderung des solidarischen Gemeinwesens müsse verhindert werden. Die Schaffung zusätzlicher Unterkünfte ist nicht unbegrenzt möglich, schrieb Faeser in dem Schreiben, das auf den Montag datiert ist, als die Ministerin die Ausweisung der Grenzkontrollen angekündigt hat. Kein Staat der Welt kann unbegrenzt Geflüchtete aufnehmen, Zitat Ende. Und der Migrationsdruck werde voraussichtlich, Zitat, unvermindert hoch bleiben. Zitat, neben Gefahren durch den islamistischen Terrorismus, Zitat Ende, hätten, Zitat, zuletzt Vorfälle von Messer- und Gewaltkriminalität durch Geflüchtete zu einer massiven Beeinträchtigung des Sicherheits- und des inneren Friedens geführt, für Faeser fort. Sie kritisiert dabei auch die, Zitat, zunehmende Dysfunktionalität des sogenannten Dublin-Systems in Europa. Also die Vereinbarung, dass Geflüchtete in dem Land ihren Asylantrag stellen müssen, wo sie zuerst europäischen Boden betreten. Die Minister appellieren an Brüssel, dass wir gemeinsam weiterhin energisch, kraftvoll daran arbeiten, hier sichtbare und rasche Fortschritte zu erzielen. Ja, ja, das Dublin-Abkommen. Oh, das ist natürlich total praktisch für Deutschland, dass das Dublin-Abkommen bedeutet, aufgrund der geografischen Situation, dass eigentlich so gut wie überhaupt keine legale Migration nach Deutschland möglich ist. Das ist schon praktisch. So kann man sich auch präsentieren. Interessant. Die Ampel ist noch nicht gerettet. Keine Zurückweisung an der Grenze. Für einen Augenblick wirkt die Koalition einig. Doch schon zeigen sich erste Risse. Sowohl bei der FDP, sowie bei den Grünen. Vor 2 Tagen konnte man die Ampel für einen kurzen Augenblick in ungewohnter Einigkeit erleben. Nachdem die Unionsvertreter des Bundesinnenministeriums nach den gescheiterten Migrationsgesprächen verlassen hatten, saßen Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Justizminister Marco Buschmann und Außenministerin Annalena Baerbock gemeinsam auf dem Podium und verkündigten einmütig, warum man der Forderung, Geflüchtete direkt an den deutschen Grenzen zurückzuweisen, nicht nachkommen könne. Zitat, wir verfolgen keine Annahmen, Ausnahmen vom europäischen Recht. Denn wir dürfen keinesfalls riskieren, dass andere EU-Staaten das geltende Recht nicht mehr anwenden, sagte Faeser. Zitat, wir können nicht Dinge vorschlagen, die nicht umsetzbar sind, begründete Annalena Baerbock ihre Ablehnung der Unionspläne. Justizminister Buschmann schien das genauso zu sehen. In Sachen Migration sei er bereit, alles zu tun, was im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und Rahmen des Europarechts möglich ist, das Problem der irregulären Migration zu lösen, betonte er. Er fügt aber hinzu, Zitat, man kann von einer Bundesregierung nicht verlangen, dass sie sich offen in Widerspruch zum Recht gibt. Damit schien die Sache eigentlich erledigt. Die Ampelpartner waren offensichtlich zu der gemeinsamen Auffassung gekommen, dass sie das Vorhaben der Union als rechtlich zu unsicher und politisch zu riskant bewerten. Es lief letztlich darauf hinaus, eine Notlage zu erklären, um sich über europäisches Recht hinwegsetzen zu können. Doch diese Einigkeit hielt nicht lange. Noch am gleichen Tag erklärte Bundesfinanzminister Christian Lindner via Social Media, Zitat, die Absage der Union an den Asylgipfel darf nicht das letzte Wort sein und schlug stattdessen ein Treffen auf Chefebene vor. CDU-Chef Merz sollte sich mit ihm, Bundeskanzler Scholz und Bundeswirtschaftsminister Habeck zusammensetzen. Zitat, wir werden gemeinsam das Problem lösen, verkündete er. Nun, kann man das für ein taktisches Manöver halten? Lindner könnte vorhaben, einfach weiter Verhandlungsbereitschaft zu zeigen, um nicht selbst als Verhinderer einer strengen Migrationspolitik dazustehen. Aber es stellt sich schon die Frage, worüber die drei eigentlich verhandeln sollen, wenn die Ampelparteien die rechtliche Lage doch offensichtlich so anders bewerten als die Union. Die FDP ist beim Thema Migration in einer misslichen Lage. Schließlich hatte sie vor dem Treffen mit der Union den Eindruck erweckt, sie teile die Unionsvorschläge weitestgehend. Noch am Montag sagte der FDP-Generalsekretär Bijan Djirsaray auf einer Pressekonferenz an der Adresse seiner Koalitionspartner, niemand dürfe eine Wende in der Migrationspolitik blockieren. Zitat, wer jetzt keinen Beitrag leiste, ist nicht politikfähig. Tatsächlich dürfte weite Teile der FDP-Basis, aber auch der Bundesfraktion in der Migrationspolitik eine restriktivere Linie befürworten. Der Wiedereinzug in den Bundestag gelang Parteichef Christian Lindner im Jahr 2017 nicht zuletzt mit einer pointierten Kritik an Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Und so lassen die Liberalen derzeit doch Zweifel aufkommen, ob sie wirklich hinter dem Ampelkompromiss stehen. Das wurde auch in der Generaldebatte im Bundestag zum Haushalt am Mittwoch deutlich. Djirsaray sagte im Blick auf Friedrich Merz und die Union, Zitat, wir als FDP stehen ihnen weitaus näher als unsere geschätzten Kollegen in der Koalition und fügt hinzu, es gibt keine Ampel in der Migrationspolitik. Die beschissenen Liberalen, ehrlich. Einen Tag später erklärte er der Bild-Zeitung, Zitat, wir stehen bei Migration der Union nahe. Wir sind auch nach wie vor bereit, ihre Vorschläge gemeinsam umzusetzen. Zitat Ende. Wie das zu der Aussage des Bundesjustizministers passt, man könne von einer Bundesregierung nicht verlangen, Recht zu brechen, bleibt vorerst das Geheimnis des Generalsekretärs. Allein ist er mit dieser Haltung allerdings nicht. Die Freien Demokraten sind bereit, die Vorschläge trotz rechtlicher Bedenken in gemeinsame Verantwortung für unser Land umzusetzen, schrieb Parteivize Wolfgang die Schnapsdrossel Kubicki auf Social Media an die Union gerichtet. Der baden-württembergerische Fraktionschef der FDP, Hans-Ulrich Röke, wurde noch deutlicher. Zitat, Unberechtigte Flüchtlinge müssen auf jeden Fall schon an den Grenzen aufgehalten werden und zurückgewiesen, sagte er. Zitat weiter: Wir fordern, dieses Thema auf Bundesebene zeitnah abzustimmen und durchzusetzen, auch wenn es zur Schicksalsfrage der Bundesregierung wird. Noch ist Rülke eine Einzelstimme. Am Donnerstag brachte die Union einen Antrag zur Zurückweisung an der Grenze in den Bundestag ein. Die Abgeordneten der Liberalen blieben diszipliniert. Sie stimmten gemeinsam mit SPD und Grünen dafür, den Vorschlag an die Ausschüsse zu überweisen, was der FDP immerhin für den Moment ersparte, die Idee der Union rundweg abzulehnen. Trotzdem scheint noch offen, wie die Debatte innerhalb der FDP und damit auch innerhalb der Ampel in den kommenden Wochen verlaufen wird. Das gilt umso mehr, als es auch bei den Grünen erste Absetzbewegungen gibt. Dort muss man bereits in den vergangenen Jahren in Sachen Asylpolitik vieles mittragen, was eigentlich nicht der Parteilinie entspricht. Angefangen von Verschärfung der Abschieberegeln über die Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge bis hin zu der Reform des europäischen Asylsystems, das die Grünen im Europaparlament auch prompt in Teilen ablehnten. Während einigen in der FDP die Asylpolitik der Ampel nicht weit genug geht, kann man sicher sein, vielen Grünen geht sie viel zu weit. Schon am Dienstagabend war aus Grünkreisen zu hören, es handelte sich bei den Plänen mit den verschärften Dublin-Regeln um einen Vorschlag aus dem Bundesinnenministerium und keineswegs um ein geeintes Ampelpapier. Auch wenn Außenministerin Baerbock zuvor noch beteuert hatte, zu einer Idee, die im Wesentlichen die Umsetzung geltendes Rechts diene, könne man, Zitat, aus vollem Herzen Ja sagen. In der Partei formiert sich jedenfalls bereits der Protest. Zitat, wir als Parteibasis sind besonders alarmiert, weil wir den Rechtsruck nicht nur in der Gesellschaft spüren, sondern auch zusehen müssen, wie unsere eigene Partei dem Diskurs folgt, der sich gegen die Sicherheit von Menschen wendet, statt ihn zu brechen. Ja, Überraschung. Ich sage das seit Monaten, heißt es in einem Aufruhr, der bis zum Mittwochnachmittag mehr als 1300 Grünen-Mitglieder unterzeichnet haben. Er soll in den nächsten Tagen an die Parteiführung geschickt werden. Deutschland setze verstärkt, Zitat, auf Abschottung, auf Zäune und sogar auf Abkommen mit autoritären Regimen, die die Würde von Schutzsuchenden mit Füßen treten, schrieben die Verfasser. Das stehe im Widerspruch zu den Menschenrechten, die die Grünen stets hochgehalten hätten. Sollten auch die Grünen die nun gefundene Einigung in der Ampel wieder in Frage stellen, dürfte die FDP sich erst recht nicht mehr daran gebunden fühlen. Der Migrationsstreit erscheint also mit dem vergangenen Dienstagabend keineswegs beendet. Weder zwischen Union und Ampel, noch innerhalb der Ampel selbst. Tja, das ist den Mitgliedern jetzt zum Teil auch mal ein bisschen aufgefallen, dass die Grünen ganz schön weirde Politik mitmachen. Wer hätte das gedacht? Einstürzende Altbauten. In Dresden kracht eine Brücke zusammen und man muss sagen, ein Wunder, dass das nicht schon früher passiert ist. Über ein Land, das gerade langsam zerbröckelt. Ein Mann steht vor einem Haus. Der Blick ist auf die Kamera gerichtet. Jetzt müsste der Mann eigentlich in Tränen ausbrechen. Das Haus, es ist sogar ein bisschen schönes Stadtschloss in Norddeutschland, besteht aus verbrannten Mauerresten, zersplitterten Fenstern und Erinnerungen. In den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs wurde der Bau schwer beschädigt. Was Sie hier sehen, sagt der Mann nun in die Kamera, ist das Schloss, in dem ich geboren wurde. Wir bauen das aber nicht mehr auf. Das reißen wir ab. Da kommt ein Parkhaus hin. Viel schöner. Ganz modern. Spätestens an dieser Stelle möchte man als Zuschauer der TV-Dokumentation Unsere Städte nach 45 ins Kissen heulen. Parkhaus statt Stadtschloss, Betonwände statt Holzfenster, Funktionalität statt Fassadenschmuck und Autos statt Menschen. Wie verrückt kann man sein? In der Epoche nach dem Krieg, als die Städte auto- und auch sonst verkehrsgerecht umgebaut wurden, ist oft mehr Schaden durch den radikalisierten Modernisierungswillen des deutschen Städtebaus angerichtet worden, als durch die alliierten Bomber im Krieg. Uff. Der euphemistische Begriff Wiederaufbau begründet in vielen Städten in Wahrheit den endgültigen Abriss ganzer Stadtteile. Verkehrsplaner haben bisweilen verendet, woran Bomber Harris noch scheiterte, Deutschland zur Wüste zu machen. Die sehenswerten Dokumentationen von Susanne Brahms und Rainer Krause blickt kritisch auf die Zeit, die man als Nachkriegsmoderne nicht unreflektiert verklären muss. In dieser Ära war man allerdings mehrheitlich aufgeschlossen für den gesellschaftlichen Nutzen der Infrastruktur, wozu eben auch ein Parkhaus gehört. Oder wie die Futuristen am Beginn des in Fortschritt extrem verknallten 20. Jahrhunderts meinten, lasst uns aus Museen Parkhäuser machen oder aus Schlössern. Inzwischen sieht man den enormen Modernisierungsschub von damals, der sich gerade auch auf dem Terrain der Verkehrlichen mit dem Wirtschaftswunder verbindet, eher kritisch. Wieder mehrheitlich. Allerdings lässt sich die Haltung unmittelbar nach dem Krieg auch ganz gut erklären. Schon nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine Sehnsucht nach der Stunde Null, nach Neuerung und Reinigung. Das war die Geburtsstunde etwa auch vom Bauhaus in Weimar 1919. Nun in den Jahren nach 45 war es nach dem Zweiten Weltkrieg ähnlich mit der kollektiven Sehnsucht nach einem Neustart. Nach Tempo und Dynamik. Man kann das verstehen. Die Folgen waren dennoch oft desaströs. Denn unsere Städte sind als Lebensräume nicht unbedingt attraktiver geworden. Oft wurden sie nur ein Auto- und verkehrsgerecht. Das ist manchmal ein anderes Wort für hässlich und menschenfeindlich. Entstanden sind öde Fußgängerzonen, in denen nach 20 Uhr nichts mehr passiert. Oder Unterführungen, in denen man sich auch schon vor 20 Uhr kaum traut. Oder Straßenzüge, die viele gigantische Kreissägen die Stadtgrundrisse zerteilen. Insofern könnte die zuletzt immer lautstarke Kritik am Ausbau der nachkriegsmoderne Infrastruktur eine gar nicht sonderlich abwegige Erklärung für die Katastrophe von Dresden sein, beziehungsweise für das ostentative Wegschauen zuvor. Abwegiger als die anderen Verschwörungsmythen ist diese Vermutung nicht. Abwegiges geistert durchs Netz, seit die Corona-Brücke in der Nacht zum Mittwoch teilweise eingestürzt ist. Mitten in Dresden und ausgerechnet am 11. September, den die Welt seit den Terroranschlägen von New York immer rot angestrichen im Kalender führt. Kein Wunder, dass man sogleich einen möglichen Verursacher im Blick hat. Islamismus. Bis jetzt gibt es keine Anzeichen dafür. Andere glaubten, es könne kein Zufall sein, dass die Brücke so kurz nach der für die AfD erfolgreichen Wahl in Sachsen eingestürzt sei. Grüne Sabotage also? Oder gar Merz? Vorsichtshalber hat Ricarda Lang, die seit einiger Zeit das im Netz betriebene Bodyshaming ihr gegenüber mit selbstironischen Posts kontert, auf der Plattform ehemals Twitter nach dem Brückenfiasko geschrieben, Zitat, jeder, der nachfragt, ob ich letzte Nacht in Dresden war, bekommt Post von meinem Anwalt. Zitat Ende. Zum Glück, auch zum Glück für Langs Ironie, wurde niemand verletzt oder getötet in Dresden. Was ein Wunder ist. Der Schaden ist aber auch so beträchtlich und nichts, was man wegkichern sollte. Die Suche nach technischen Erklärungen für die baukonstruktiven Gründe des Zusammenbruchs, es sind aktuell viele. Mal mehr, mal weniger leuchtende Spekulationen der Experten im Umlauf. Es wird noch lange dauern. Tatsächlich aber kann man feststellen, dass die Carola-Brücke aus den 70er Jahren stammt, ihre besten Jahre hinter sich hatte. Sie wurde bereits teilsaniert, der jetzt eingestürzte Brückenabschnitt wäre im nächsten Jahr dran gewesen. Das Zitat wäre ist kein Grund für Humoristisches. Gerade in der Sphäre des Politischen, noch zählt man die Grünen ja dazu, sogar im Osten, ist danach zu fragen, wie es passieren konnte, dass die Infrastruktur auch abseits verkehrsideologischer Grabenkämpfe hierzulande über Jahrzehnte so dermaßen ruinös kaputtgespart werden konnte. Das gilt für die Katastrophenbahn genauso für marode Straßenbrücken und Straßenbelege in München, die außer dem Cybertruck von Tesla, der militärischen Gerät, kaum mehr befahren werden können. Angesichts kratertiefer Schlaglöcher. Die Deutsche Bahn wird auf Jahre hin nur eingeschränkt funktionstüchtig sein und sorgt im Ausland für Spott. Einst hat sich die Welt nach deutschen Zügen die Uhr gestellt. Heute will man eigentlich nur noch die halbwegs korrekte Kalenderwoche wissen, in der das Reiseziel unter Umständen zu erreichen sein könnte. Für Tausende der sanierungsbedürftigen Brücken, die fast allesamt aus der Nachkriegszeit stammen, gilt währenddessen kein Geld. Auf Jahrzehnte muss man nun mit immer mal gesperrten oder auch schlicht einsturzgefährdeten Brücken rechnen oder mit Straßen, die sich maximal dafür eignen, im Schritttempo durchfahren zu werden. Zwar wurde zuletzt viel Geld in Aussicht gestellt, um die ärgsten Probleme zu lösen. Das gilt für den Individualverkehr wie für die Bahn. Aber auf die Schnelle ist das gar nicht zu stemmen. Die jahrzehntelangen Vernachlässigungen sind zu gravierend. Deutschland eine Dauerbaustelle. Bushaltestellen darben. Der Zug kommt nicht. Der Bahnhof wird abgewickelt, die Brücke kracht zusammen oder wird saniert, die Straße wird erweitert, daher Stau, was dann am Ende noch zu mehr Stau führt. Dazu bröseln auch noch in einigen Jahren gekommene Flughäfen vor sich hin, wie in Berlin, oder werden ersetzt durch unfassbar teure, unfassbar dysfunktionale Möchtegern-Großflughäfen, wie in Berlin. Teurer als gedacht, später fertig als geplant, Deutschland halt. Was auch für Bahnprestigeprojekt wie Stuttgart 21 gilt. Was zum Teufel ist los mit den Bedingungen der Mobilität in einem Land, das zu den mobilsten Nationen der Welt gehört, das das Auto erfunden und das System Bahn einst perfektioniert hat? Ist das wirklich alles mit der CSU zu erklären, die über Wahlperioden hinweg einen Verkehrsminister nach dem anderen berufen hat, der sich jeweils als noch unfähiger herausstellte als der davor? Ja gut, das wäre immerhin plausibel. Ein anderer Grund liegt womöglich in der Art von depressiver Duldungsstarre als Nationaltugend. Erst war man recht bequem, politisch, gesellschaftlich und volkswirtschaftlich, denn man hatte ja längst die besten Autobahnen, die tollsten Brücken, die modernsten Flughäfen und die pünktlichsten Bahnen des Universums. Dann war man recht zerstritten, weil die einen SUVs toll finden und die anderen Lastenräder. Dann war man außer mit ideologisch motivierten Raufereien auch mit einer deutschen Verkehrsbürokratie befasst, die aus der Randbegründung einer Nebenstraße einer Infrastruktur Gigantismus mit Diskussionsbedarf für Jahrzehnte machte. Es ist so. Wir reden viel, haben aber kein Geld und noch weniger Pläne für eine innovative Mobilität der Zukunft. Und klar, es gibt auch noch andere Probleme. Wohnungen zum Beispiel, die fehlen. Oder Schulen, die keine Klos haben. Jedenfalls keine, die man ohne Gefahren für die Gesundheit als Schüler aufsuchen möchte. Oder Krankenhäuser, die ohne lange Fahrten über eine Brücke oder mit der Bahn, mit dem Bus erreichbar wären. Nein, in Deutschland fallen, obwohl es auch hier Erdbeben gibt, nicht dauernd Häuser in sich zusammen. Und nicht jede Brücke stürzt über Nacht ein, wie auch nicht jeder Bahnhof marode und jede Weiche spätestens ab September eingefroren ist. Aber dies ist das Land, das seinen Wohlstand auch einer einst hochmodernen Mobilität verdankt und nun aufs Spiel setzt. Das Moderne wurde zum Modernen. Die Zukunft zur Vergangenheit. Wie soll man bitte etwas renovieren, in etwas investieren, wenn man es nicht in den Haushalt kriegt? Die Schuldenbremse wurde über Jahre zum Investitionsstau. In allen Bereichen, in Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung. Die Schuldenbremse hat über Jahre dafür gesorgt, dass alles aufgeschoben wurde. Deutschland wurde in diese Situation hineingespart. Und jetzt ist es wichtig, dass die Schuldenbremse dafür aufgehoben oder aufgelockert wird, damit man wieder investieren kann. Denn solche Investitionen sind sehr, sehr teuer, aber sie sind nun mal nicht jedes Jahr zu machen, aber regelmäßig genug, dass man alle 45 Jahre mal darüber nachdenken sollte, das zu tun. Und wenn man das staffelt, dann muss man Schulden aufnehmen. Das funktioniert nun mal nicht anders, gerade bei dieser Masse an Sachen. Da haben wir immer wieder drüber geredet. Die EZB sinkt den Leitzins erneut, und zwar auf 3,5%. Die Inflation geht zurück und die Europäische Zentralbank reagiert. Sie senkt den Zins im Euroraum erneut. Die sogenannte Einlagezins liegt nun bei 3,5%. Die Europäische Zentralbank reagiert auf die abflauenden Inflation im Euroraum. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagezins den Banken erhalten, wenn sie Geld bei der Notenbank parken, sinkt um 0,12 Prozentpunkte auf 3,5. Das teilte die Notenbank in Frankfurt am Main mit. Zugleich lassen die Währungshüter vom EZB-Chefin Christine Lagarde nur wenige Wochen vor der nächsten Sitzung im Oktober hoffen, wie es geldpolitisch weitergeht. Der EZB-Rat legt sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest. Der Hauptfinanzierungssatz, zu dem sich Banken Geld leihen können, wird mit dem jüngsten Beschluss von 0,6 Punkte auf 3,65% verringert. Die Währungshüter versprechen sich von einer Zinssenkung positive Wachstumsimpulse. Mit den Leitzinssenkungen wird zugleich die Aufnahme von Krediten für Unternehmen und Privatpersonen tendenziell günstiger. Umgekehrt müssen sich Sparer auf fallende Zinsen bei ihrer Bank und geringere Renditen, etwa bei Lebensversicherungen, einstellen. Vor der Zinswende vom Juni hatte die EZB lange Zeit im Kampf gegen die Inflation die Zinsen hochgehalten, um die Teuerung im Euroraum im Zaum zu halten. Inhaltlich lobten viele Analysten und Bankhäuser die vorsichtige Reduzierung, so etwa Clemens Füst, der Präsident des IFO-Instituts. Er sagt, die Zinssenkung der EZB ist vertretbar. Angesichts der sinkenden Inflation in den letzten Monaten und schwacher Konjunkturaussichten könne man eine Lockerung der Geldpolitik rechtfertigen. Zu sehr sollte man sich aber wegen der weiter drohenden Inflationsrisiko nicht vorwagen. Füst dämpfe Erwartungen auf einen wirtschaftlichen Schub durch die Zinssenkung. Zitat: Unmittelbare Auswirkungen auf die Konjunktur wird die Zinssenkung nicht haben, weil sie an den Märkten schon eingepreist war. Friedrich Heinemann vom ZEW-Institut betont, diese Zinssenkung war zwangsläufig. Das entscheidende Argument sei dabei nicht einmal die jüngste Annäherung der Inflation an die 2%-Grenze gewesen, sondern die immer schlechteren Wachstumsaussichten für Deutschland. Zitat: Weil das Wachstum in der größten Ökonomie der Eurozone zum Erliegen gekommen ist und hier sogar eine Rezession droht, ist der Weg für 2 bis 3 Zinssenkungsschritte bis zum Jahresende frei geworden. Der Ausfall des deutschen Wachstumsmotors belastet die ganze Eurozone und dämpft daher auch den Preisdruck. Heinemann rechnet damit, dass die Eurozone damit sogar, anders als die USA, auf eine harte Landung bei ihrem Weg aus der Inflation zusteuert. Tja, unendlich Wachstum geht halt nicht. Muss halt auch mal ein bisschen schwächer werden, wa? Oder nicht mehr wachsen. Da kriegen ja alle sofort Ohrenschlackern. Stand 12.09. 15 Uhr. Kartenzahlung in ganz Deutschland gestört. Wer an der Kasse per Karte zahlen möchte, könnte auf Probleme stoßen. Seit dem Morgen ist die Zahlung mit Giro, Kredit, Debitcard bundesweit in Deutschland gestört. Grund ist offenbar ein Problem mit dem IT-Dienstleister. In ganz Deutschland treten seit dem frühen Morgen zahlreiche Probleme bei der Kartenzahlung auf. Wegen technischer Probleme bei einem IT-Dienstleister kommt es zu Störungen bei Kredit, Debit und bei Girokarten, wie die deutsche Kreditwirtschaft mitteilt. Sowohl beim Bezahlen, etwa an den Supermarktkassen, als auch beim Abheben von Bargeld an Automaten könnte es zum Einschränken kommen. Hieß es, lediglich mit Girokarten funktioniere die Abhebung an Automaten noch reibungslos. Auch könne damit in Einzelfällen eine Barzahlung über Lastschrift möglich sein. Die Probleme würden sich nicht auf einzelne Kreditinstitute beschränken. Grund für die Störung seien Probleme bei einem IT-Dienstleister und bei an diesen angeschlossenen Anbietern, sagt ein Sprecher der deutschen Kreditwirtschaft. Zitat: Wir analysieren derzeit gemeinsam übergreifend mit Zahlungssystembetreibern und Anbietern den Sachverhalt sowie Art und Umfang der Störung. Bei dem betreffenden IT-Dienstleister handelt es sich um den US-Konzern Fiserv, gehörend Unternehmen The First Data, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mitteilte. Derzeit liegt ein technisches Problem bei einigen Verarbeitungsdiensten vor. Es werde mit Hochdruck an der Behebung der Störung gearbeitet, gibt die Kreditwirtschaft an. Eine Cyberattacke könne nach aktuellem Kenntnisstand aber ausgeschlossen werden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist bereits über die Störung informiert. Das BSI steht dazu im Austausch mit Betroffenen und den zuständigen Behörden. Immer wieder kommt es zu Einschränkungen bei bargeldlosen Bezahlungen. Zuletzt etwa im Mai diesen Jahres, als es wegen Softwarefehlern zu Problemen bei Kartenzahlungsterminals kam. Zuvor rund 2 Jahren führten technische Probleme sogar zu mehrtägigen Ausfällen bei Kartenzahlungen. Fachanwalt David Riechmann von der Verbraucherzentrale NRW sagt, Zitat: Man kann derzeit nur raten, sich mit ausreichend Bargeld einzudecken. Sei es am Geldautomaten oder das Sparwein zu Hause zu lernen, damit man sich im Alltag nicht einschränken muss. Die Händler seien in der Pflicht, die Kundschaft rechtzeitig auf die fehlende Möglichkeit der Kartenzahlung hinzuweisen. Für die Handelsunternehmen sind Störungen bei der Kartenzahlung immer problematisch, teilte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Genf, mit. Die Verunsicherung der Kundinnen und Kunden könne auch dazu führen, dass sie ihre Einkäufe verschieben. Der Einzelhandel zahle für die Annutzung der bargeldlosen Systeme Geld an die Netzbetreiber und Kartenanbieter. Im Gegenzug muss auch erwartet werden können, dass die Technik einwandfrei funktioniert. Heute tut es das wohl wieder nicht. So, das reicht auch erstmal. Danke für die Aufmerksamkeit.